Wir gehen mit dieser Erde um, als hätten wir eine zweite im Kofferraum. Das geht vor allem darum, wie wir mit Energie umgehen. Wir führen Ressourcenkriege um Ressourcen, die immer knapper werden. Das ist Erdöl, das ist Erdgas, das ist Kohle und das ist auch Uran. Wie kommen wir raus aus dieser Spannung, die wir auf diesem Planeten spüren? Das geht nur durch die Energiewende. Und deswegen sind wir heute in der Schweiz bei einem Energiepionier, nämlich Josef Jenny.
Guten Tag, Herr Jenny.
Ja, guten Tag,
Herr Jenny. Herr Jenny, Sie sind ein Pionier, wenn es um Solarenergie geht. Und ich möchte Sie gleich mal zitieren. Sie sagen, die Energiewende ist eine Speicherfrage und die Energiewende sollte bei der Wärme ansetzen und nicht beim Strom. Können Sie uns erklären, wo wir uns hier im Moment befinden?
Also hier sind wir in der Halle, wo wir die großen Speicher herstellen. Also große Speicher, das ist auch für saisonale Wärmespeicherung, wo es darum geht, einen Teil der Wärme vom Herbst in den Winter mitzunehmen.
Das heißt, wenn man hier in Deutschland über Solarenergie spricht, dann denken die meisten an Photovoltaik, an Solarzellen. Das ist nicht die Art und Weise, wie Sie Sonne direkt nutzen, sondern Sie speichern die Wärme, die die Sonne abgibt, über diese Speicher. Können Sie das Prinzip so erklären, dass ein Nicht-Ingenieur das versteht?
Also einfach Energiewende steht auf sehr vielen Stützen. Also wir brauchen alles, wir brauchen solare Wärme, wir brauchen solaren Strom, aber wir müssen auch Holz, Windkraft, alles was wir eigentlich haben, einsetzen. Und wichtig ist ein gutes Zusammenspiel. Was einfach in der Energiewende ein wenig vergessen geht, ist, dass Energie nicht nur Strom ist. Für sehr viele Leute ist Strom gleich Energie. Aber wir brauchen etwa 3/4 unserer Energie in Form von thermischer Energie mit Erdöl, mit Gas, mit Kohle abgedeckt. Und etwa die Hälfte unseres Energieverbrauchs brauchen wir nur in Form von Wärme. Und dort ist einfach die solare Wärme deutlich direkter und effizienter.
Sie sind ja Elektroingenieur. Wann haben Sie angefangen, sich für die Energiewende zu interessieren und sich eine kleine Firma aufzubauen, die inzwischen sehr groß ist? Wann ging das los, dass Sie sagen, ich will da in die Verantwortung gehen?
Oh, das ist natürlich eine ganz lange Geschichte. Das hat begonnen während meinem Studium. Ich habe mich damals bis heute übrigens sehr stark in die Kernkraft engagiert. Und ich war an Demonstrationen in Kaiserraux, wo wir ein Kraftwerk verhindern konnten. Ich habe mir dann aber gesagt, ich kann nicht nur sagen, Kernkraft ist schlecht, sondern ich muss auch versuchen, Alternativen anzubieten. Und das war eigentlich der Start, dass ich einfach gedacht habe, man könne mit Sonnenkollektoren Wärme erzeugen, damit wir weniger Strom brauchen.
Erklären Sie uns das Prinzip, wie Sie Sonnenkollektoren einsetzen, wie Sie die Energie, die durch die Sonne reinkommt, aufs Dach, wie Sie die speichern. Weil es geht ja um die Speicherenergie von dieser nachhaltigen Energie und von dieser regenerativen Energie, die anders als beim Erdöl, beim Erdgas und beim Uran ja nicht per Knopfdruck immer da ist. Man muss die Wintermonate und die Kälteperioden überbrücken. Wie machen Sie das? Wie speichern Sie die Energie?
Ja, also es ist richtig, dass einfach immer Sonnenkollektoren, die erzeugen Wärme. Also einfach, wenn die Sonne auf eine schwarze Fläche scheint, dann wird die heiß. Diese Wärme kann man abführen mit einem Kühlsystem, also mit einer Wasser-Frostschutzmischung und bringt die dann in der Regel in den Keller oder ins Gebäude, einfach in einen Wassertank. Jetzt gibt es unterschiedlich große Anlagen. Also wenn wir einfach rein warm Wasser aufbereiten wollen im Sommerhalbjahr, ist der Speicherbedarf relativ klein. Das heißt einige hundert Liter. Und dann haben wir eigentlich im Sommerhalbjahr durchgehend ganztägig warmes Wasser. Wenn wir auch heizen wollen, dann wird das Ganze deutlich größer. Und vor allem wird es ein Gesamtsystem. Oder einfach ein mehrheitlichst oder bis vollständig solarbeheiztes Haus ist zuerst einmal ein Niedrigenergiegebäude. Also als erstes muss man schauen, dass das Haus möglichst wenig Energie braucht. Und erst dann hat man dann die Chance, mit solarer Wärme einfach im Herbst einen Speicher aufzuladen, mit dem man dann einen rechten Teil der Energie vom Herbst in den Winter mitnehmen kann.
Sie sprechen vom Januarproblem.
Ja.
Können Sie das Januarproblem erklären? Hier in der Schweiz gibt es natürlich relativ harte Winter, aber auch in Deutschland, in Österreich, überall auf der Welt wird es Januarprobleme geben, außer am Äquator.
Ja, es ist also ein ganz enormer Unterschied, wo man steht. Also einfach auf der Alpen-Nordseite, wo die Hauptenergie fürs Heizen gebraucht wird, stellt sich die Energiewende ganz mit einer anderen Frage, als wenn wir das in den Mittelmeerregionen am Äquator machen. Also einfach in den heißen Regionen ist es wirklich ein Stromproblem, wo man auch klimatisiert und klimatisiert wird, wenn die Sonne scheint. Mhm. Also dort ist es eigentlich auf eine Art und Weise einfacher.
Am meisten Strom wird produziert, wenn man ihn noch braucht, um zu kühlen.
Genau, ja. Und bei uns wird geheizt in der Zeit, wo die Sonne am wenigsten scheint. Also haben wir dort einfach ein ganz klares Speicherproblem. Und Speichern von Energie ist ganz generell sehr aufwendig. Es gibt keine richtig gute Methode. Am wenigsten schlecht geht es mit Wasser.
Mhm. Am wenigsten schlecht geht es mit Wasser.
Ja.
Also wenn wir über Energiespeicher nachdenken, dann denken wir meistens an Batterien, weil unser Mobiltelefon ein bisschen besser funktioniert, ein wenig länger funktioniert. Oder Elektroautos, wo eben die Energiefrage oder wie lange eine Batterie hält, auch darüber entscheidet, ob es für den täglichen Bedarf funktioniert. Aber Sie speichern Energie in Form von Wasser. Das ist hier so ein offener Tank, der ist noch nicht zusammengeschweißt. Man kann erkennen, eine große Röhre und da drin ist eine Art Heizspirale. Können Sie uns erklären, wie kommt die Sonne, die aufs Dach scheint, in das Wasser, was dann sehr lange warm bleibt und vor allem über Monate warm bleibt? Welche Technik wenden Sie an?
Also einfach eine ganz normale Technik, die einfach gut ausgeführt ist. Oder? Und die Wärmetauscher, die Sie hier sehen, die sind nötig, damit man einfach die Wärme vom Sonnenkollektor, einfach der ja mit einer Wasserfrostschutzmischung gekühlt wird, über den Wärmetauscher übertragen kann. Einfach weil es wäre ja nicht sinnvoll, den gesamten Speicher mit einer Wasserfrostschutzmischung zu füllen und auch die ganze Heizung. Und deshalb arbeitet man mit Wärmetauschen. Die Wärmetauscher ist wichtig, dass die über die ganze Höhe verteilt sind und man vor allem auch die Wärme einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit in den Speicher bringen kann. Also es ist so, dass wir eigentlich aufgrund unserer Erfahrung etwa ein Drittel der Heizenergie effektiv speichern können müssen. Und zwei Drittel kann man mit einem guten Konzept im Laufe des Winters eigentlich in der Regel mit den Sonnenkollektoren laufend erzeugen. Wobei da natürlich zwei, drei schöne Tage, die man im Winter hat oder auch nicht hat, unter Umständen matchentscheidend sein können.
Entscheidend ist, wenn man ein neues Haus baut, auch wie das Haus aufgestellt ist, also dass man es zur Sonne ausrichtet.
Jawohl.
Jetzt haben wir natürlich in der Schweiz, in Deutschland natürlich auch sehr viele Städte mit alten Gebäuden. Kann man die auch auf Solar umrüsten, indem man eben sagt, okay, wir produzieren erstmal Wärme. Ist sowas möglich, solche Speicher in alte Gebäude einzubringen?
Also grundsätzlich kann man das. Also der Pionier in diese Richtung ist ja einfach Firma Fasa AG in Chemnitz. Die macht mit Abstand den meisten. Aber wir haben auch in der Schweiz zwei Architekturbüros, die das doch auch von Zeit zu Zeit machen. Also das Gebäude muss natürlich einigermaßen richtig stehen. Es muss möglich sein, eine genügend große Fläche an Sonnenkollektoren auf das am Gebäude anzubringen und dann einfach das auf die Sonne auszurichten.
Mhm. Aber um noch mal klar das zu sagen, diese Sonnenkollektoren produzieren keinen Strom, sondern diese Sonnenkollektoren sind dunkle Flächen, die sie aufheizen. Und diese Energie wird dann abgeführt und in diesen Wärmespeicher eingebracht, der sich im Haus selbst befindet.
Ja, das ist richtig. Ja. Mhm. Einfach, es ist auch ganz zentral, dass der Speicher im Zentrum des Gebäudes ist. Und zwar einfach, weil so ein Speicher erzeugt ein wenig Abwärme. Die stört im Normalbetrieb überhaupt nicht. Aber wenn der Speicher im Gebäude ist und man diese Abwärme nutzen kann, dann ist das eben keine Abwärme, das ist dann kein Verlust, sondern es ist Nutzenergie. Und dank diesem Trick, dass man einfach den Speicher wirklich ganz bewusst ins Zentrum des Gebäudes stellt, ist eigentlich ein enormer Schritt in der Möglichkeit, dass man ganzjährig mit Sonne heizen kann, hat dann stattgefunden. Also einfach etwas ganz Simples. Einfach, der Speicher muss im Gebäude sein und nicht irgendwo im Garten vergraben oder im Keller oder sonst wie.
Lassen Sie uns ein bisschen in die Technik einsteigen, die, habe ich im Vorgespräch erfahren und habe ich auch verstanden, so simpel ist, dass man denkt, hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können. Also jeder, der schon mal im Meer geschwommen ist, kennt das. Oben ist es schön warm und dann schwimmt man ein bisschen raus und plötzlich wird es sehr kalt an den Füßen. Ja. Es gibt im Meer, das kann jeder nachvollziehen, unterschiedliche Wasserschichten mit unterschiedlichen Temperaturen. Diese Technik wenden Sie bei diesen Speichern an. Können Sie das mal erklären? In so einem Tank gibt es unterschiedliche Schichten, die sich, was die Temperaturaufnahme angeht, extrem unterscheiden.
Ja, das ist so. Ja. Also wir können über den ganzen Winter oben im Speicher Temperaturen von 60 und mehr Grad halten.
Ganz oben.
Ganz oben, währenddem unten im der Speicher abgekühlt ist auf 20, 22 Grad. Und das ist möglich, weil Wasser ein ganz fantastischer Stoff ist. Also warmes Wasser ist leichter als kaltes Wasser. Das sind einige Prozent Unterschied, also bis zu 3-4%, wo warmes Wasser leichter ist als kaltes Wasser. Und Wasser ist ohne Strömung ein ganz schlechter Wärmeleiter. Also ruhig stehendes Wasser ist eigentlich praktisch ein Isolator. Und jetzt muss man einfach diese Schichtungen aufbauen und erzeugen, also indem der Speicher von oben her geladen wird, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite von unten entladen.
Das ist wie eine Biobatterie, wo es unterschiedliche Temperaturen gibt. Und die untere kalte, die untere Phase wird auch benutzt, um sie nach oben zu bringen in den Kollektor, damit sie Energie aufnehmen kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja. Also einfach, oder es geht darum, sobald man Energie braucht, den Speicher zuerst im unteren Bereich abzukühlen, so schnell man kann. Und dann hat man sehr schnell wieder tiefe Temperaturen für den Sonnenkollektor. Und der Sonnenkollektor kann deutlich besser 30-gradiges Wasser erwärmen als 70-80-gradiges Wasser. Mhm. Also das ist einer der Gründe, warum dass wir im Winter in der Zwischenzeit eigentlich ganz beachtliche Erträge haben.
Mhm. Jeder, der mit Batterien zu tun hat, kennt das. Die haben einen Memory-Effekt oder aber lassen mit der Zeit nach. Das ist ja auch ein Speicher. Lässt der auch nach?
Nein. Nein, Wasser bleibt Wasser.
Ich kann es unendlich befüllen und, ja, und auch unendlich beladen mit Energie. Es gibt keinen Verlust. Sie merken nein, nicht, der läuft ja schon 5 Jahre, jetzt geht er nicht mehr so richtig.
Nein, nein, das ist beim Wasserspeicher überhaupt nicht der Fall. Ja. Mhm. Also das wäre dann, wenn er durchgerostet wäre, oder? Ja. Einfach, dann ist er natürlich defekt, oder? Aber ich gehe davon aus, dass wir hier eine Lebenserwartung haben im Bereich von etwa 70 Jahren, würde ich einmal sagen.
Herr Jenny, hier sind wir ja in dem Teil des Werkes, wo diese Großspeicher hergestellt werden. Es gibt auch noch einen Bereich, wo die etwas kleineren Speicher hergestellt werden, die, glaube ich, gängiger sind für den Otto-Normalverbraucher. Das ist ja schon etwas für ein Mehrfamilienhaus. Ja. Ist natürlich für Leute interessant, die das sehen, sagen, ist denn mein kleines Gebäude oder mein altes Gebäude, was in der Stadt selbst drin steht, ist es nachrüstbar und da kriege ich ja gar nicht so einen Tank rein. Interessant finde ich, dass Sie hier individuell vor Ort so arbeiten, dass Sie das an jedes Bedürfnis anpassen können. Können Sie das mal erklären? Wie machen Sie das, wenn jemand sagt, okay, ich wohne im dritten Hinterhof in Berlin ganz oft, da kommt kein großer Kran rein, ich möchte das aber ganz hinten in dem Keller, den großen Tank bringt die da nie rein. Wie machen Sie das?
Ja, also für mich gibt es eigentlich 3 Stufen von Sonnenwärmeanlagen. Also einfach das Einfachste, ich habe das schon erwähnt, sind reine Warmwasseraufbereitungen. Da brauchen wir Speicher von 300 bis 500 Liter und machen einfach warmes Wasser. Wenn wir ein bestehendes Haus haben und wir bauen eine kombinierte Anlage für Heizung und Warmwasser in einem bestehenden Haus, haben wir in der Regel Speicher von so 1 bis 3000 Liter. Mhm. Einfach weil die Energiespeicherung wird erst von dem Moment an wichtig, wo wir überhaupt eine große, eine hohe solare Deckung erreichen können. Einfach solange wir das nicht können, ist eigentlich ein großer Speicher nicht nützlich. Da muss man eher im Bereich Kollektoren investieren. Und erst wenn man dann wirklich einen hohen Deckungsgrad erreichen kann und auch in längeren Schlechtwetterperioden heizen will, dann wird die Speichergröße much entscheidend.
Wie bekommen Sie einen großen Speicher in ein Haus, was schwer zugänglich ist? Liefern Sie da einen Teil und schweißen das zu Hause zusammen?
Ja, also wir schweißen sehr viele Speicher an Ort und Stelle. Also es sind 4-5 Stück jede Woche. Einfach sind aber in der Regel dann nicht so groß. Mhm. Also Speicher in dieser Größe oder auch noch größer sind dann eher Industrieanlagen und so. Einfach, aber die meisten jetzt, Speicher, die wir für mehrheitlich solarbeheizte Häuser bauen, die werden hier am Stück hergestellt.
Sie haben auch mal als Politiker gearbeitet. Glaube ich, 6 Jahre waren Sie dabei.
Ja.
Wo war das und was waren das für Erfahrungen? Warum haben Sie das gemacht?
Ja, also am Anfang, muss ich sagen, bin ich dazu überredet worden und dann natürlich auf Anhieb gewählt. Einfach weil ich relativ bekannt bin, da einen Vorteil habe und war dann 6 Jahre Mitglied des bernischen Grossen Rates. Das ist so etwa Landtagsabgeordneter, vergleichbar in Deutschland. Und es war ein großes Vorrecht, war für mich persönlich sehr interessant und war vor allem auch eine Möglichkeit, das Beziehungsnetz von einem Tag auf den anderen ganz enorm zu erweitern.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind ja leidenschaftlicher Radfahrer, dass Sie angefangen haben, intensiver Rad zu fahren, um den Frust loszuwerden. Können Sie das mal beschreiben?
Ja, also Ich bin sehr häufig mit dem Fahrrad oder auch mit dem Elektrofahrrad, also sicher mehrheitlich, einfach in den großen Rad gefahren und am Abend wieder zurück. Das sind gute 20 Kilometer. Und das war schon so, dass man einfach, also am Morgen hat es dazu beigetragen, dass man den Frust aushält und am Abend, um ihn zu verarbeiten. Das ist schon so einfach als Ausgleich. Mhm. Ja.
Aber was war denn der Frust? Ich meine, wenn Sie die Energiewende vorantreiben, das ist doch zu verstehen. Oder sehen Leute nur Ihren ganz schmalen Slot?
Ja, das Parlament in Bern ist natürlich bürgerlich. Also einfach ist eigentlich der Energiewende, die betrachten das weniger als nötig. Und dann ist auch der Konflikt einfach, macht man das mit Subventionen? Wie wird das gemacht? Also ich persönlich bin kein Freund von Subventionen, einfach weil das zu ganz massiven Marktverzerrungen führt. Und auch zu auf Dauer nicht lebensfähigen Betrieben. Mhm. Aber einfach im Grunde genommen hat man eine gewisse Handlungsunfähigkeit. Man möchte natürlich vorwärts machen, weil man einfach weiß, Energiewende ist wirklich dringend nötig. Also wenn wir Menschen auf Erden bleiben wollen, dann sind wir gefordert. Da dürfen wir nicht einfach weitermachen, mhm, wie wir das bis heute tun.
Herr Jenny, Sie hatten hier in der Schweiz vor ein paar Wochen eine Volksabstimmung. Energiewende ja oder nein? Ich glaube, 53% der Schweizer haben gesagt ja. Jetzt warten 53% darauf, dass die Energiewende kommt. So kommt sie aber nicht. Wir haben ähnliche Probleme in Deutschland. Mhm. Die Veränderungen sollen kommen. Da stimmt man dann für die richtige Partei und dann wartet man und sie kommt nicht. Wer soll denn die Energiewende eigentlich machen?
Also Energiewende ist einfach eine Aufgabe von jedermann persönlich.
Also von uns beiden auch?
Natürlich, ja. Also einfach jetzt unsere Familie, wir leben ganz bewusst sehr bescheiden. Sind zufrieden damit, also uns fehlt gar nichts. Mhm. Aber ich habe bis heute persönlich, jetzt sind es glaube ich 56.000 Schweizer Franken für die Anschaffung von meinem Auto ausgegeben. Mhm. Ich bin jetzt doch immerhin 64 Jahre, ja, und habe seit ich 18-jährig bin ein eigenes Auto. Und das ist der Gesamtpreis, den ich bezahlt habe für meine persönlichen privaten Fahrzeuge, die ich auch für die Firma brauche. Also im Moment habe ich einen VW Polo, das einfachstmögliche Modell.
Mhm. Wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, stellt man fest, Sie sind eben nicht nur ein Ingenieur, der solche Anlagen entwirft. Viele der Maschinen, um das zu produzieren, werden von Ihnen auch im Winter mit Ihren Kollegen gebaut, um auch Auslastung des Werkes zu produzieren, sondern Sie denken eben auch global politisch, also global verstehen, lokal handeln. Wann haben Sie denn angefangen, sich in dieser Richtung auch zu äußern? Sie haben ja gesagt, auch im Vorgespräch, wenn man dann so konkret wird und auch Dinge fordert, das kommt ja nicht überall in der Schweiz gut an. Sie sind ja dran geblieben. Was ist das Motiv dahinter? Sie könnten ja einfach Anlagen bauen und die verkaufen. Aber Sie gehen ja auch hausieren damit und Sie wollen ja auch, dass man Sie kopiert. Dass Sie kennen die Konkurrenz eigentlich nicht. Sie sind ein Betrieb mit 60 bis 75 Personen und Sie sagen, Sie können diese Energiewende nicht alleine machen. Aber Sie wollen, dass Sie kopiert werden. Was steckt dahinter? Was ist das Motiv?
Mhm. Also einfach während meiner Ausbildung habe ich mich auch damit befasst, was ich arbeiten möchte. Einfach, und da war für mich einfach ein tieferer Sinn in der Arbeit mit etwas, was ich als gut betrachte. Das ist eigentlich, und dann wollte mich, ja, eben habe ich dann gedacht, ich arbeite Richtung Sonnenenergie. Also das war die erste Wirtschaftskrise in der Schweiz, also 1975, 76, als ich zur Ingenieurschule rauskam. Dann haben diverse Fensterfirmen zum Beispiel begonnen, Sonnenkollektoren herzustellen. Ich habe dann gedacht, ich baue Steuerung für diese Firmen und das selbstständige Erwerben, das kam eigentlich, weil ich keine Stelle gefunden habe, die mir gepasst hat. Also einfach dort, wo ich zufrieden war, wollten sie mich nicht anstellen und dort, wo sie mich anstellen wollten, habe ich gedacht, das ist eine lusche Firma.
Mhm. Weil Sie gerade von Steuerungsgeräten gesprochen haben, es gibt in diesem Haus auch ein eigenes Museum, wie Sie, jawohl, angefangen haben. Wir haben uns das oben angeguckt, wir werden die Bilder auch gleich sehen, wo man denkt, wow, das sieht ganz einfach aus, so ein bisschen wie Jugend forscht, ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber so lange dann auch nicht. Hätten Sie gedacht, dass sich das so entwickeln würde? Weil das ist ja hier schon, das ist ja schon. Oder kommt man dazu und plötzlich findet man sich darin wieder?
Ja, also ich muss sagen, ich denke eigentlich nicht mit Grenzen, sondern meine Grundhaltung ist einfach, aus jeder Situation das Beste zu machen.
Sie planen nicht?
Wenig. Also ich, wissen Sie, was auf uns zukommt, das wissen wir alle nicht. Also ich hätte während meiner Ausbildung im Studium, also die ersten 2 Jahre, nie daran gedacht, dass ich selbstständig würde. Das habe ich nicht gewusst. Also wir wissen das nicht. Einfach deshalb, ich gebe mir einfach Mühe.
Ihre erste Firma haben Sie, glaube ich, mit 23 gegründet. 1976 ging das los für Sie.
Ja, es ist immer noch die gleiche wie heute.
Ja.
Also einfach, nur halt einfach am Anfang war es einfach der Einmannbetrieb Jenny Sonnige Steuerungen. Also einfach als Elektroingenieur wollte ich Steuerungen bauen. Dann hat mir das niemand abgekauft. Und damit einfach wenigstens Jennys von Jennys Steuerung bauen, habe ich dann begonnen zu installieren. Mhm. Also ich habe dann für Nachbarn, für Freunde, für Bekannte einfach habe ich dann für die eine Sonnenheizung gebaut. Die haben das zum Teil in Auftrag gegeben, einfach aus Erbarmen, das ist ganz klar. Mhm. Und daraus ist dann einfach die Firma immer gewachsen, oder? Also einfach, das ist, und dann kam ab 1983, also die Firma wurde 1976 gegründet, ab 1983 haben wir dann begonnen, die Speicher herzustellen.
Also diese Speicher, die wir hier sehen, diese Wassertanks selbst zu produzieren?
Genau, ja. Und zwar ist auch das wieder eine Geschichte. Einfach, also wir haben Lieferanten gehabt, die haben immer Mühe gehabt mit den Lieferterminen. Die Speicher kamen immer zu spät und wenn wir auf eine Baustelle liefern wollten, dann musste man ein Loch offen lassen, damit man den Speicher nachträglich durch die Decke bringen konnte. Und dann hat einmal ein Kunde einfach, also in Brücklen, einfach, der hat gesagt, Herr Jenny, Sie können machen, was Sie wollen, der Speicher kommt am Mittwoch. Das war Montag und er hat gesagt, der Speicher, der kommt am Mittwoch. Und unser Lieferant sagt, es ist unmöglich, geht nicht. Und dann habe ich unseren Lieferanten angefragt, ob ich mindestens die Einzelteile für den Speicher erhalte. Also die Deckel, der gerundete Mantel, einfach alle Einzelteile. Und in unserer Verzweiflung haben wir dann, also es war vor allem mein Bruder, ein Mitarbeiter, der ganz wenig schweißen konnte, und ich zu dritt, haben wir dann einfach diesen Speicher am Mittwoch auf der Baustelle begonnen zu bauen. Also einfach wie die Weltmeister, also ich habe einen halbtägigen Kurs gemacht als Elektroniker, einfach wie man einfach einen Autogenschweißer Schweißbrenner bedient. Mein Bruder ist Automechaniker, der konnte mit Schutzgas ein wenig Bleche in ein Auto punkten. Und der Mitarbeiter, der hatte ein Schweißgerät zu Hause. Und mit dieser Grundlage sind wir dann auf diese Baustelle gegangen, haben diesen Speicher geschweißt. Er hatte sicher über 100 Löcher. Das Wasser nicht nur rausgedrückt war, sondern auch gespritzt, oder? Und dann haben wir das Speicher wieder geleert, alle Löcher angezeichnet und wieder nachgeschweißt. Und jedenfalls nach etwa 3 Tagen war der Speicher dicht. Eine Riesenübung. Der Kunde war sprachlos vor Schrecken. Aber der Speicher, der läuft bis heute.
Ja.
Die Anlage ist im Betrieb. Mir ist nicht bekannt, dass er undicht war. Und ich habe mir gesagt, so, und das können wir selber.
Mhm. Herr Jenny, was Sie gerade beschrieben haben, das haben Sie auch schon in einem Slogan formuliert. Die Energiewende wird von Praktikern gemacht, Handwerker.
Ja, jawohl.
Wir brauchen nicht nur Leute, die Abitur machen, hier heißt das, glaube ich, Matura, sondern wir brauchen Leute, die dann auch eben auf dem Bau mit Fachwissen das dann auch umsetzen können.
Jawohl.
Fehlen denn diese Menschen auch in der Schweiz?
Die fehlen ganz grundsätzlich, ja. Also ich meine, das ist natürlich ein allgemeines wirtschaftliches Problem im Bereich der handwerklichen Technik, dass einfach zu wenig Leute einfach in dem Bereich über längere Zeit arbeiten.
Mhm. Heute haben Sie eine Menge Mitarbeiter und mehrere Häuser, die Sie hier betreiben müssen, wo Sie auch Leute in der Verantwortung sind, natürlich Leute in Lohn und Brot zu halten. Sie sind, haben auch einen Kredit aufgenommen bei einer Bank, aber es gibt dort eine besondere Geschichte. Man ist jetzt nicht auf Sie zugekommen, auch keine Schweizer Bank, Schweizer Unternehmer, unterstütze ich ganz toll, sondern Sie haben da ein bisschen getrickst und haben ein überraschendes Finanzierungskonzept gefunden. Können Sie uns das mal erklären? Wie haben Sie es geschafft, das auf die Beine zu stellen?
Ja, also schlussendlich eigentlich ganz einfach. Also ich habe einfach gedacht, ich frage unsere Kunden, ob sie uns eine Werkstatt finanzieren. Das war das erste Mal 1982 und dann 1983 haben wir das erste Mal gebaut. Und damals hatten wir etwa 200 Kunden und ich habe dann von jedem Dritten fürs erste Mal gute 5'000 Franken erhalten.
Das heißt, Sie haben sich ans Telefon gehängt und haben
Genau, wir
gefragt.
Haben einfach unsere Kundenkartei, wobei damals kannte ich fast noch alle Kunden persönlich, einfach durchgegangen, habe geschaut, für wen würde das drinlegen, dass er sich da mit zum Beispiel 5'000 Franken beteiligt.
Das würde ja, neudeutsch nennt man das Crowdfunding.
Ja.
Was haben denn die Leute, als sie da angerufen haben, gesagt, warum soll ich ihnen denn 5'000 Franken geben, was kriege ich denn dafür? Gab es solche Fragen?
Wahrscheinlich schon, aber einfach die meisten Leute waren sicher freundlich und haben sich das überlegt, zum Glück. Also, weil eben, es hat sich etwa jede Dritte hat sich beteiligt. Und aber ich habe natürlich dann nachgefragt. Ich habe dann nicht nur einmal telefoniert, darf ich Ihnen Unterlagen schicken, sondern ich habe nachher gefragt, ja, und jetzt haben Sie Unterlagen erhalten, wie stellen Sie sich dazu? Einfach Ihre Beteiligung ist wichtig für uns. Einfach, das war schon aufwendig. Also meine Frau damals, die hat gesagt, das sei die letzte Arbeit, die sie in der Firma Jenny machen würde.
Okay, nachvollziehbar.
Aber ich bin natürlich, oder ich meine, wenn ich einfach in Frage gestellt werde oder ausgelacht von irgendjemand, das macht mir nicht so viel aus. Das bin ich mir gewohnt.
Würden Sie sagen, dass Sie als Schweizer ein dickes Fell haben? Oder sind Sie im Kern der Urschweizer, der vielleicht auch dickköpfig sagt, ich glaube an die Idee und ich halte durch, auch in ganz schlechten Tagen? Sie hatten ja auch die Situation, dass es mal nicht so lief, dass man gesagt hat, wir können eigentlich kaum noch Löhne zahlen. Da brauchen Sie eine Solidarität auch in der Firma. Sind Sie so jemand, der dann auch Überzeugungsarbeit leisten kann? Oder können Sie einfach gar nicht anders? Waren Sie immer schon so?
Ich denke einfach, dass ich vom Typ her schon einfach jemand bin, der einfach eine gewisse Beharrlichkeit an den Tag legen kann. Also einfach über Jahre. Also für mich war natürlich dort auch, während meiner Ausbildungszeit an der Ingenieurschule in Burgdorf, haben wir eine Initiative gemacht für 12 autofreie Sonntage. In der Schweiz kann man ja, wenn man etwas über 100'000 Unterschriften sammelt, eine Volksabstimmung erwirken.
12 autofreie Sonntage?
Jawohl, und da haben wir eine Abstimmung erwirkt, dass man in der Schweiz abgestimmt hat über 12 autofreie Sonntage. Und für diese Aktion, da war ich Kassier und auf eine Art und Weise Geschäftsführer. Also ich habe dort während meinem Studium sicher jeden Tag, und zwar ohne Bezahlung, einfach freiwillig, einfach für diese Sache 2 bis 3 Stunden gearbeitet.
Da sind wir beim Thema Marketing. Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, zum Beispiel die Energiewende voranzutreiben, auch für die Kinder und Enkel, das ist eine enkelkompatible Arbeitsweise und enkelkompatible Politik und auch so eine Denkweise, dann gehen Sie ins Marketing. Es gibt es jetzt nicht mehr, eine Tour de Sol. Ich erinnere mich noch daran, da kannte ich Sie noch nicht, aber da waren diese abgefahrenen Solarfahrzeuge, die haben Strom produziert und sind sogar in Australien gefahren. Wie kamen Sie auf die Idee? Was ist aus dieser Tour geworden?
Also die Idee Tour de Sol, die ist eigentlich entstanden aus der puren Not. Also es war eine Zeit, einfach 83, 84, 85, da hatten wir sehr wenig Arbeit. Das Interesse an solarer Wärme, an der Sonnenenergie war klein. Und mein Bruder hat dann ein Solarmobil gebaut. Einfach, das steht oben in der Ausstellung übrigens, einfach um damit so an einem Jahrmarkt aufzutreten und einfach zu sagen, hey Leute, schaut, Sonnenenergie ist etwas Gutes, man kann sogar fahren damit.
Damals war Sonnenenergie und die sich damit beschäftigen, das war so etwas wie exotisch, verrückte
Spinner. Das war schon exotisch, ja. Und dann habe ich eigentlich gedacht, machen wir ein Rennen, eine Fahrt vom Bodensee an den Genfersee. Was ich damals auch gewusst habe, dass einfach ein einzelnes Solarmobil, gesponsert von BP, war damals in etwa 20 Tagen quer durch Australien gefahren. Und ich habe mir dann gedacht, also wenn der in 20 Tagen quer durch Australien fahren kann, dann können wir in 5 Tagen quer durch die Schweiz fahren. Das war eigentlich der Grund, oder? Und dann haben wir diese Idee lanciert und haben dann PR-mässig ganz enorm Glück gehabt. Also wir haben im Verkehrshaus in Luzern, einfach, das ist so ein Verkehrsautomuseum, fast, also einfach Verkehr, haben wir dort gefragt, ob wir bei Ihnen eine Pressekonferenz machen könnten, einfach, und wir dort gratis einen Raum erhalten würden. Und dann haben wir eingeladen für eine Medienorientierung im Verkehrshaus, und da ist alles erschienen. Da kamen ganz viele Zeitungen, da kam das Fernsehen, da kam das Radio. Alle kamen, um zu hören, wie wir da einfach vorgestellt haben, dass wir mit Solarmobilen quer durch die Schweiz fahren wollten. Und damit hat es eine gewisse Eigendynamik erhalten. Es war dann auch so, dass sich Firma Mercedes angemeldet hat. Da wurden wir ernst genommen, dass sogar Firma Mercedes ein Fahrzeug stellt. Oder? VW hat sich's überlegt, Ford haben sich's auch überlegt, sind leider nicht gekommen. Aber wir hatten nach kurzer Zeit etwa 100 Leute, die sich angemeldet haben für diese Fahrt vom Bodensee an den Genfersee.
Jetzt haben Sie Automobilhersteller angesprochen und natürlich auch Hersteller oder Förderer von Energie, die mit Energie ihr Geld verdienen. Sie sind ja jetzt nicht der natürliche Freund letztendlich, obwohl Sie am Ende doch der Freund derselben Menschen sind, weil die ja auf diesem Planeten leben müssen. Aber das Modell, womit Sie Geld verdienen, ist ein anderes. Sie wollen ja die klassischen Energieträger ersetzen.
Ja, sicher, ja.
Können Sie erklären, was wollen Sie denn ersetzen? Wir haben doch Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran, das ist doch da. Warum verbrauchen wir es nicht bis zum Ende?
Ja, also ich muss sagen, das sind natürlich einfach Umwelt- und Klimaüberlegungen. Also es ist leider so, dass einfach wir völlig genügend fossile Energieträger haben, um unser Klima völlig kaputt zu machen. Das ist, ich meine, was die Leute begreifen, ist, wenn es ausgeht. Also einfach 2008 bis 2010 hat sogar die Erdölwirtschaft von Peak Oil begonnen zu sprechen. Das ist der Zeitpunkt, wo dann die konventionelle Erdölförderung zu sinken begann. Die sinkt übrigens bis heute.
Man muss immer mehr Energie aufwenden, um an das Produkt selbst zu kommen, bis es sich nicht mehr lohnt.
Ja, natürlich, ja. Aber eben, das begreifen die Leute natürlich. Einfach, wenn ich einfach dann nicht mehr heizen kann in meinem Gebäude, das motiviert die Leute, weil da habe ich einen persönlichen, sehr, sehr handfesten Nutzen. Wenn ich etwas tun sollte, das einfach der Allgemeinheit nützt, und nur dann etwas nützt, wenn es alle machen, dann wird es natürlich deutlich schwieriger.
Wir kommen ja um mit der Energiewende nicht rum, weil diese Ressourcen, die Sie angesprochen haben, die sind endlich.
Ja.
Diese Wende selber aber braucht Zeit.
Ja, ja.
Verstehen die Menschen, dass wenn morgen der Benzinpreis um ein Drittel steigt, dann wollen alle sofort solche Speicher- und Solaranlagen auf dem Dach, das kann keine Firma produzieren.
Das ist
merken
so, ja.
Das die Leute, dass sie jetzt in die Spur kommen müssen, weil der Tag des teuren Benzins, des teuren Erdöls und des Ausgehenden kommt? Der ist da, den kann man schon sehen?
Ja, ja, wobei das natürlich schon noch 2, 3, 4, 5 Jahre geht.
Ja, ja.
Vielleicht auch noch etwas länger. Und, oder man muss auch sehen, ich meine, ohne die Fracking-Technologie hätten wir heute ganz klar zu wenig Erdöl. Fracking ist ein sehr kräftiges Strohfeuer.
Strohfeuer?
Ja. Also einfach, es ist ein kräftiges Strohfeuer. Und ob das jetzt 3, 4 oder 5 Jahre geht, oder vielleicht im Extremfall leider sogar 10, einfach, das weiß niemand. Mhm. Das kann man nicht richtig beurteilen. Was aber ist, dass wir dann natürlich eine sehr, sehr schnelle Umstellung haben. Oder eine gefrackte Erdölbohrung, wenn die nicht mehr nachgefrackt werden kann, bricht mit etwa 50% pro Jahr ein. Das geht dann sehr, sehr schnell, wo einfach dieser Zusammenbruch kommt. Und da hat die Menschheit keine Chance, sich umzustellen. Also sind wir auch von dieser Seite her ganz klar zum Handeln aufgefordert. Aber für mich ist schon die Hauptargumentation ist einfach die ganze Klimafrage. Mhm. Und schlussendlich dann auch Flüchtlingsfrage. Das ist etwas, was uns sehr betreffen könnte. Dann könnte das, was wir bis jetzt, was ja auch aus Energie- und Ressourcengründen ist, einfach die Flüchtlingswellen, die wir heute haben, die könnten dann um Größenordnungen größer werden. Mhm.
Haben diese Flüchtlinge, wenn Sie sie ansprechen, haben die etwas mit Ressourcenkriegen zu tun?
Also heute ganz eindeutig, ja. Also einfach beim ersten Golfkrieg, einfach den ja noch der Herr Bush Senior angezettelt hat, war mir völlig klar, jetzt wird der ganze Nahe Osten wird jetzt angezündet.
Man braucht einfach diese Tankstelle.
Ja, das war damals natürlich. Oder einfach die Endlichkeit des Erdöls hat man ja unterschiedlich wahrgenommen. Also einfach so in der Zeit von um die 2000 herum hat man auch begonnen zu sehen, dass das irgendwie knapper werden könnte. Dann hat man aber einfach dank verbesserter Fördertechnologie, dank höherer Preise, einfach dann auch wieder bessere Erdöl fördern können.
Wenn Sie mit Ihrer Arbeit und mit auch Ihrer politischen Arbeit, weil Sie halten ja mit Ihrer Meinung nicht hinterm Berg, wenn Sie damit rausgehen, werden Sie auch und sehen Sie sich vielleicht auch selbst als jemand, der letztendlich Teil der Friedensbewegung ist, weil Ressourcenkriege zu unterbrechen ist ja Friedensarbeit.
Ja, also für mich persönlich ist auch Kriegstreiberei mit Abstand das größte Verbrechen. Also einfach Leute, die dazu beitragen, dass andere in den Krieg geschoben werden. Also da ist ja auch die Verbindung zu Daniele Ganzer entstanden, der ja bei Ihnen auch schon recht häufig gesprochen hat. Einfach, er hat ja in seiner Doktorarbeit abgeklärt, ist eine Arbeit friedensfördernd oder ist sie kriegstreibend. Das ist, und das hat mich gefreut, dass einfach Daniele Ganzer der Meinung ist, dass die Arbeit von Firma Jenny eher friedensfördernd ist.
Lassen Sie uns, weil wir hier in der Schweiz sind, in der Nähe von Bern, lassen Sie uns über Geld reden. Auch der Schweizer gibt sehr, sehr viel Geld, muss er ausgeben für Transport, Heizung, Automobilbetrieb. Dieses Geld, was bei großen Erdölkonzernen landet, fließt in der Regel ins Ausland. Es gibt keine große Schweizer Erdölfirma, die irgendwo im Middle East ein Erdölfeld betreibt. Jedenfalls ist mir keine bekannt. Wenn man das unterbricht, bleibt und mit Solarenergie arbeitet, bleibt viel Geld auch im Land. Das bringt auch vor Ort den Benefit, dass das Geld vor Ort bleibt, lokal bleibt, Arbeitsplätze schafft. Können Sie das erklären, dass die Leute sagen, okay, das interessiert mich, das ist vielleicht für mich auch ein Anreiz?
Ja, also wir haben das natürlich mehrfach einfach auch in unserer Werbung ausgedrückt, also mit Recht einfach, das ist eine volkswirtschaftliche Frage. Also im Moment bezahlt die Schweiz etwa 6 bis 10 Milliarden Schweizer Franken einfach für Energie, die sie im Ausland einkauft. Und diese finanziellen Mittel könnten wirklich da bleiben, oder? Und was natürlich auch speziell ist, einfach die Investoren aus dem Nahen Osten, die kaufen ja in der Schweiz und in Deutschland ganz im großen Stil ein. Also wir beziehen von denen Erdöl und bezahlen das mit unserer Infrastruktur, also mit unseren Betrieben. Also einfach
da kommen Investoren, die kaufen dann eben sehr viele Ländereien und alles Mögliche, was man eben hier so kaufen kann.
Ja, auch Wirtschaftsbetriebe. Ja.
Genau, und das ist mit dem Geld bezahlt, was eben aus der Schweiz abfließt an diese Konzerne, die dann über Fonds so. Das heißt, sie verkaufen letztendlich, wenn mit dieser Energiepolitik, mit dieser kurzfristigen Energie, verkaufen sie ihre Heimat.
Ja, das ist klar.
Ist den Menschen das klar in der Schweiz?
Ja, wenig. Einfach. Also in meinen Vorträgen sage ich ja sehr häufig, wir Menschen sind energiesüchtig, oder? Und der Junkie, der kann ausgenutzt werden, das ist klar, und er wird ausgenutzt.
Können Sie mal diesen Energie-Junkie beschreiben? Was macht ihn zum Junkie? Das ist ja ein böses Wort. Da verbinden wir ja in Berlin die Kinder vom Bahnhof Zoo mit. Jawohl, Christiane F. Sind wir alle ein bisschen Christiane F., wenn wir zur Zapfpistole greifen?
Ja, ganz sicher, ja.
Was macht uns denn zu Süchtigen? Wir können doch jederzeit aufhören, oder nicht?
Ja, so einfach ist das nicht. Ja, nehmen Sie gewissen Leuten das Auto weg zum Beispiel. Nein, der Junkie, der braucht immer mehr und mehr Energie. Er verdrängt die Probleme, sieht die Probleme bei anderen. Also einfach, es gibt viele Leute, die sagen, ja, die Chinesen sollten Energie sparen, die brauchen ja am meisten in der Zwischenzeit auf der Welt. Oder? Mhm. Und ich meine auch die Gewalttätigkeit, also einfach also mit Amerika ist überhaupt nicht zu spaßen, wenn das Erdöl knapp wird.
Mhm. Das haben Sie jetzt sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, dass mit denen nicht zu spaßen ist. Das alles, was Sie hier beschreiben, zeigt ja, dass hinter der Energiewende, hinter so einer übersichtlichen Technik, die man verstehen kann, auch als Nicht-Ingenieur, weit mehr steckt, als nur, wie man morgen sein Haus heizt. Wenn Sie so mit Schweizern sprechen, Sie haben ja mal bis zu 150 Vorträge im Jahr gehalten, verstehen das die Leute? Weil das Thema Heizung ist ja eher unsexy, sage ich jetzt mal. Ja, Heizung. Aber verstehen das, wenn Sie so kommen, verstehen das die Menschen?
Ja, ich muss so sagen, einfach die Zeit, wo ich am meisten Vorträge halten konnte, da war der Titel einfach, wie heizen wir in Zukunft, sonnige Möglichkeiten und Grenzen. Mhm. Das war eigentlich mein Schlagerthema. Also damit hat man am meisten Leute ansprechen können. Diese Argumentation ist heute aber nicht mehr zielführend. Mhm. Also einfach jetzt gerade in den neuen Publikationen gehe ich schon eher einfach auf Klimaverträglichkeit hinaus.
Das hier auf diesem Gelände steht das erste Gebäude, was Sie auf so einen Solartank umgerüstet haben. Das stand schon so, dass es mit der Sonne gut arbeiten konnte. Bei Neubauten kann man da sehr viel erreichen, indem man sich gleich richtig ausrichtet. Da wohnt Ihr Bruder aktuell drin. Wir werden dieses Haus auch zumindest von außen sehen. Können Sie mal beschreiben, wie ging das los? Das steht ja noch, es wird ja noch betrieben. Wie ging das los? Das war damals vollkommen autark, auch vom Stromnetz.
Das ist so, ja. Also einfach die Idee ist eigentlich ursprünglich von meinem Bruder. Der arbeitet auch schon sehr lange in der Firma, also fast seit Anfang. Und er hat immer gesagt, wenn ich einmal baue, dann baue ich mir nur ein vollständig sonnenversorgtes Haus. Das war für ihn ein Traum, oder? Und den haben wir über einige Jahre einfach gehabt, oder? Bis wir dann plötzlich die Möglichkeit erhielten, für uns selber ein solches Haus zu bauen. Eben auch finanziert über die zweite Aktiengesellschaft von Jenny Energietechnik und die zweite heißt dann Jenny Liegenschaften AG. Mhm. Und mein Beitrag war dann einfach gewesen, das Haus zu berechnen und zu organisieren.
Mhm. Wenn man in so einem Haus wohnt, macht das was mit einem?
Wahrscheinlich schon. Also, wobei das Haus kann völlig normal einfach mit einem vernünftigen Komfort bewohnt werden. Mhm. Also, aber die Leute reagieren unterschiedlich. Also, es gibt Leute, die beginnen zu sparen, wenn sie ein Sonnenhaus haben, und schauen, wie weit sie mit der Sonne kommen. Und andere sagen so, jetzt haben wir unseren Obolus entrichtet, jetzt wird wieder geheizt. Okay. Also sie haben vorher gespart und dann mit der Sonnenheizung ihr schlechtes Gewissen eigentlich beruhigt. Oder? Also das gibt verschiedene Situationen. Mhm.
Sie sagen, die Energiewende bedeutet nicht nur Energie zu sparen, umzustellen auf regenerative Energie, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Art zu leben, dass wir die überdenken und dass wir sie umstellen. Sie sprechen und appellieren auch an die Menschen von Entschleunigung der Gesellschaft.
Ja.
Was verstehen Sie denn unter Entschleunigung? Wollen Sie nicht eine schnelle Wende?
Das ist nicht das Gleiche. Also wir brauchen eine schnelle Wende, aber es ist sicher so, dass einfach wir eigentlich einen langsameren, einen sorgfältigen Lebensstil haben sollten und vor allem auch nicht mehr so viel herumreisen. Mhm.
Sie bleiben hier vor Ort oder wo machen Sie Urlaub?
Ja, einigermaßen, ja. Also dieses Jahr bis jetzt noch praktisch keinen Urlaub, ja.
Sind Sie denn ein Freund von Elektroautos wenigstens? Wir haben doch hier in der Schweiz sehr viele Berge. Gibt es auch Elektrofahrräder? Ist das eine gute Idee?
Wenn es Energiesparmobile sind, ja. Wenn es natürlich einfach elektrisch betriebene Luxuskarossen sind, dann ist es einfach eine andere Art Auto.
Das heißt, es ist ein schwerer Panzer mit einem Elektromotor. Entscheidend ist aber eben, wie die Batterien funktionieren, woher die seltenen Erden oder die Produkte kommen und vor allem mit welcher Art von Strom so ein Fahrzeug betankt wird.
Das ist klar, ja.
Wenn ich den Strom selber erzeuge, die Solarenergie, kann ich dann damit fahren oder sagen Sie, ja?
Ja, aber Sie müssen, ich muss euch so sehen, einfach, Sie können dann entweder einfach fahren mit dem Solarstrom, den Sie wirklich selber erzeugt haben, dann können Sie im Winter deutlich weniger weit fahren als im Sommer. Einfach weil eine Persaldo-Autonomie ist nach meiner Meinung keine Autonomie.
Das heißt, solange Sie abhängig sind von einem Stromnetz, auch die Verluste haben und eben den Speicher auslagern, verlagern Sie das Problem vor allem aus dem eigenen Bewusstsein.
Das ist so, ja. Man muss auch sehen, oder einfach, ich meine, in der heutigen Zeit ist einfach rein die Energieerzeugung ist nur ein Teil des Strompreises. Und das andere ist dann einfach das Netz, die Verteilung. Also zu meiner Zeit als Elektroingenieur hat man gesagt, einfach ein Drittel der Kosten ist die Stromerzeugung, zwei Drittel ist die Verteilung. Einfach am gesamten Stromnetz. Heute ist dieser Anteil deutlich größer. Also es ist wahrscheinlich noch ein Fünftel der Kosten ist die reine Erzeugung des Stroms. Und vier Fünftel ist Infrastruktur und alles andere, was dazugehört.
Wenn Sie von Infrastruktur reden, wir haben es ja auch in Deutschland sehr viel mit diesen PPP-Projekten zu tun. Das nennt sich Public-Private Partnership, wo dann große Investoren einsteigen in die Stromversorgung. Und die wollen vor allem eines machen: Gewinne. Sie sagen, ich zitiere Sie mal, Stromversorgung gehört in die Hand der Öffentlichkeit und Sie fordern eine ökologische Steuerreform.
Ja, sicher, ja.
Können Sie das beschreiben? Was soll das sein, eine ökologische Steuerreform?
Ja, also einfach, beginnen wir vielleicht beim Ersten. Also einfach Strom, eben das gehört nach meiner Meinung in die Hand der Öffentlichkeit. Ja, das sollte man der Spekulation entziehen, einfach weil eine gewisse Menge Strom betrachte ich sogar als Grundrecht. Nicht im Überfluss, aber einfach eine gewisse Menge. Und das andere mit dem Bereich ökologische Steuerreform, das ist einfach die Idee, dass einfach die Umwelt, die gehört der Allgemeinheit. Also wer die Umwelt benutzt, wer sie belastet, der bezahlt auch die allgemeinen Kosten. Also das wäre eigentlich nach meiner Meinung die mit Abstand effizienteste und schnellste Methode, wirklich einfach unseren Lebensstil zu verändern.
Im Moment ist es ja so, wer viel verbraucht, kriegt noch Rabatte.
Ja, das ist völlig falsch.
Also im Gegenteil, wer sparsam lebt, der sollte belohnt werden.
Also
wer verprasst, der sollte bestraft werden.
Ja, also einfach wer Energie braucht, wer Rohstoffe braucht, auch wir, wo wir Stahl brauchen, auch das sind Rohstoffe, da sollte man die Kosten dafür bezahlen, auch die allgemeinen Kosten und dafür andere Steuern senken.
Wenn wir nicht dieses Wachstum aufgeben, was ja systemimmanent ist beim Kapitalismus, immer mehr Wachstum, dann führt auch die Energiewende in die falsche Richtung. Verzichten, sagen Sie. Wie verkauft man den Menschen das? Weil diese Anlagen zu produzieren, kostet ja dann auch Energie. Sie sprechen hier von grauer Energie.
Ja, ja.
Also das haben viele nicht verstanden, dass auch die Energiewende die Umwelt belastet.
Ja.
Können Sie erklären, warum wir da nicht drum herum kommen, aber warum wir das trotzdem tun sollten, weil es dann am Ende zu einem besseren Ergebnis führt?
Ja, also das ist bei Sonnenkollektoren, Solarzellen eigentlich bei beiden etwas das Gleiche. Also einfach, also thermische Sonnenkollektoren, so Warmwasseranlagen, die sind energetisch und eigentlich sehr schnell amortisiert, also fast in der Jahresfrist, währenddem die Systeme, die wir bauen, die liegen so im Bereich von etwa 2 bis 3 Jahren. Einfach weil wir haben im Verhältnis zum Solarertrag mehr Material, das wir aufwenden. Mhm. Photovoltaik liegt inzwischen wahrscheinlich auch bei etwa 3 Jahren, wo eine Anlage laufen muss, bis sie die Energie wieder gebracht hat. Einfach. Nachher haben wir aber dann Gewinn. Aber hier sieht man das Problem, wenn wir jetzt plötzlich von einem Moment auf den anderen einfach auf erneuerbare Energie umsteigen wollen, dann steigt der Energiebedarf fürs Erste. Also das muss Schritt für Schritt gehen und deshalb muss man so schnell wie möglich damit beginnen.
Mhm. Lassen Sie uns über die Jenny Liegenschaften AG sprechen, die Sie 83 gegründet haben, die Ihnen schon ein paar Mal das Leben gerettet hat. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Sie sind heute ein erfolgreicher Geschäftsmann, zahlen sich selbst einen Grundgehalt und wollen eben hier nicht groß abschöpfen. Und Sie leben die Bescheidenheit im Betrieb selbst vor, obwohl Sie der Boss sind. Sie könnten sich da ganz anders bedienen, wollen Sie gar nicht. Aber diese Jenny-Liegenschaften war schon mal auch eine Message nach draußen, wie Sie vorgehen wollen. Können Sie erklären, was hat es mit dieser Firma auf sich? Ist die wichtig für Sie?
Ja, sehr, ja. Also einfach... Oder wir haben an all unseren Gebäuden, alle Maschinen, sind sehr, sehr viele Eigenleistungen drin. Und diese Arbeiten, die nehme ich in die flaue Zeit. Also unser Treuhänder hat mir einmal vor Jahren gesagt, Josef, du kannst nicht immer bauen, wenn du keine Arbeit hast. Dann habe ich gesagt, das weiß ich auch, aber dann haben wir es nötig.
Mhm. Das heißt, Sie haben nach vorne einfach gebaut für den Fall X. Auch die Maschinen, die hier stehen, haben Sie zum Teil selbst entwickelt, weil es die gar nicht gab. Techniken selbst entwickelt, weil es sie gar nicht gab.
Ja, also und dann macht mir das natürlich Freude. Mhm. Also einfach so eine Maschine zu konstruieren, das ist kreative Arbeit. Mhm. Einfach, das hat meine Frau manchmal gesagt, schau doch, dass du alles andere delegieren kannst und dann machst du nur noch die ganze Verbesserung der Produktion. Mhm.
Würden Sie sich als einen Tüftler bezeichnen?
Ja, sicher, ja. Also das kommt natürlich auch aus meiner Kindheit. Also wir haben sehr viel gebastelt zu Hause. Wir haben das Auto selber repariert, wir haben Möbel selber gemacht. Also da haben wir natürlich von meinem Vater ein sehr gutes Vorbild und Anleitung gehabt. Mhm.
Ja. Zurück zu den Liegenschaften. Was bedeutet diese Liegenschaften für Sie? Das sind ja dahinterstehend Kunden, die Sie unterstützen, die, wenn Sie Geld brauchen, dafür sorgen, dass Sie nicht immer zu einer Bank gehen müssen.
Beides. Also einfach die Beteiligung der Kunden an ihren Liegenschaften AG muss einfach so weit sein, dass ich dann den Rest problemlos mit einer Hypothek finanzieren kann. Mhm. Also jetzt konkret das nächste Projekt sind 3 ganzjährig autonom solarbeheizte Mehrfamilienhäuser in Huttwil. Das ist eine Gemeinde oder einfach bei uns in der Nähe. Das sind 3 Mehrfamilienhäuser an je 8 Wohnungen. Und das ist etwa eine Investition von rund 5 Millionen pro Haus, also für diese je 8 Wohnungen. Und da brauchen wir einfach eine Eigenfinanzierung von etwa 2,5 Millionen pro Haus. Und dann ist eigentlich der restliche Baukredit oder die Hypothek dann eine Formsache.
Ich möchte mit Ihnen gleich durch Teile dieses Werkes gehen, weil wir gleich mit Ihnen zuschauen, wie diese Risiken oder auch kleinere Speicher entstehen im Detail. Viele dieser Techniken haben Sie selbst entwickelt und bauen die auch immer wieder aus. Und man kann auch zuschauen, wie Sie das machen. Sie geben dieses Wissen auch gerne weiter, weil Sie auch sagen, Sie alleine hier mit Ihrer Firma können die Energiewende jetzt nicht schaffen. Man muss das quasi kopieren und kooperieren, damit wir es hinbekommen. Ich möchte Sie aber noch zum Schluss hier vor Ort mit 2 Statements mal konfrontieren, die von Ihnen kommen. Nämlich, wir müssen den Ernst der Lage erkennen. Mhm. Was ist denn der Ernst der Lage?
Also die ernste Lage ist einfach, dass wir einfach in Zukunft eine immer kleinere Lebensgrundlage haben auf dieser Erde. Also einfach, wenn wir jetzt die ganze Klimaproblematik, das Einfachste zu verstehen ist der Anstieg des Meeresspiegels. Also einfach, da werden so viele Gebiete einfach überflutet. Schon wenn wir nur einen halben Meter ansteigen, geschweige denn von ein, zwei Metern, einfach, wo die Erde dann wirklich klein wird. Mhm. Oder auch das immer intensivere Wetter, immer häufigere Überschwemmungen, intensivere Trockenheiten, intensivere Stürme. Also einfach, wir sind hier auch in einer Gegend, wir sind da im Emmental. Wir haben hier vorne einen Damm, der ist etwa 4-5 Meter hoch. Und die Emme war auch schon voll bis an den Rand dieses Damms. Und wenn es ganz schlimm läuft, könnten wir hier in dieser Gegend 2 bis 3 Meter im Wasser stehen. Mhm. Also wenn das dann nach dem dritten Mal vorgekommen ist, dass wir da, also die Halle, die wir hier haben, einfach hier sagen wir, bis hier Wasser in der Halle drin. Also das verleitet ihn dann mit der Zeit. Da suchen sie dann vielleicht auch einen anderen Platz.
Ja. Von Ihnen stammt aber auch der Slogan Oil of Emmental, der mit Holz zu tun hat. Denn auch Holz gehört bei Ihnen ins Konzept, wie man nachhaltig mit Energie umgeht. Mhm. Beschreiben Sie Oil of Emmental.
Also ich verstehe den noch breiter. Sehr viele Leute haben das mit Holz in Verbindung gesetzt, das stimmt sicher auch. Aber für mich ist Oil of Emmental einfach ganz grundsätzlich einheimische Energie. Da habe ich auch eine lustige Geschichte. Wir haben da mehrere Medienorientierungen gemacht mit Oil of Emmental, ein sehr großes Zeitungsecho erreicht. Und der Chef von BP, einfach damalige Chef von BP, der hat die NZZ gelesen und dort war ein ganzseitiger Artikel drin über Oil of Emmental und der hat dann mehrfach über Oil of Emmental gespottet und das war für mich absolut super. Mhm. Aber ich verstehe damit eine einheimische Energie, einfach bis und mit nachhaltiger Lebensstil.
Mhm. Herr Jenny, ich zitiere Sie hier, wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht verstanden.
Ja.
Was wünschen Sie sich von Leuten, die dieses Interview sehen?
Ja, dass einfach das zu Handlungen führt. Und zwar persönlich einfach, dass man vielleicht das nächste Mal ein kleineres Auto anschafft. Mhm. Oder eben, dass man, und dass dann einfach Investitionen gemacht werden, einfach in sparsamere Heizungen zum Beispiel, Dämmung der Gebäude, erneuerbare Energienutzung, das ist klar, ja.
Mhm. Kann man solche Wasserspeicher eigentlich in jedes Haus einbauen?
Ja, wenn es Platz drin hat, schon, ja. Mhm. Doch, also einfach, Sie haben natürlich eine deutlich bessere Situation, wenn Sie heute neu bauen. Also wenn Sie einen Neubau bauen, dann machen Sie nach meiner Meinung einen großen Fehler. Einfach, wenn Sie da nicht erneuerbare Energien wirklich als tragende Heizungsstütze einbeziehen.
Mhm. Weil die Energiepreise steigen werden, definitiv.
Ja, es wird, also das wird sicher kommen, ja. Wobei das natürlich ein Gleichgewicht ist, einfach Angebot, Nachfrage, Preis, das ist immer in einem Zusammenhang.
Jetzt kommt am Ende immer die Frage, wenn wir mit Machern wie Ihnen sprechen, die sagen, wir müssen die Wende schaffen. Ja, wer soll sich das denn leisten können? Das ist ja so wahnsinnig teuer. Kann man sagen, was sowas kostet? Oder ist die Frage viel zu allgemein, weil es auf Projekt
kommt? Nein, das kann man schon. Also einfach eine sonnige Anlage rein für warmes Wasser im Sommerhalbjahr ist so erhältlich ab etwa 10.000 Euro. Wenn Sie eine Anlage bauen für ein bestehendes Haus für Heizung und Warmwasser, dann sind wir im 20.000 bis 30.000 Euro Bereich. Und wenn es darum geht, ein neu gebautes Haus mehrheitlich mit Sonne zu erreichen, zu heizen, können Sie das eigentlich bereits mit einen Betrag ab 40.000 Euro schon sehr viel erreichen.
Das schafft aber auch dann ein autarkes und unabhängiges Leben. Es kann einem relativ egal sein, was Gas und Erdöl im Moment am Markt kosten. Man weiß auch, dass man an diesen Ressourcenkriegen dahingehend nicht mehr beteiligt ist. Ist ja auch eine Investition in die Zukunft der eigenen Kinder.
Ja, sicher. Ja, einfach vor allem einfach die ganze eben Friedensangelegenheit. Einfach ja, dass sich die Menschen eigentlich da um Energie einfach weniger bekriegen müssten. Ja.
Wie wichtig ist bei Ihren Anlagen, dass die simpel funktionieren? Sie setzen ja praktisch keine Hightech ein.
Ja, also für mich ist natürlich einer der wichtigsten Grundsätze, eine Anlage so einfach aufbauen wie möglich und mit ganz einfachen physikalischen Effekten zu arbeiten. Mhm. Eben das Ausnutzen der Schwerkraft oder auch, dass eben warmes Wasser leichter ist als kaltes Wasser, das sind einfach die Prinzipien. Und einfach ein einfaches Konzept braucht auch nicht so eine komplexe Steuerung.
Lassen Sie uns zum Schluss vielleicht über die Zukunft spekulieren, auch wenn Sie sagen, Sie machen keine Pläne. Wir sind ja in Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen, nicht nach Tschernobyl, hätten wir eigentlich schon tun können. Mhm. Da haben wir ja schon ziemlich viel Lebensmittel weggeworfen. Sondern erst nach Fukushima, nachdem wir wieder eingestiegen sind, sind wir aus dem Einstieg wieder ausgestiegen. Was ist nötig, damit die Menschen sagen, oh, jetzt muss ich aber handeln? Brauchen wir eine Verdoppelung des Energiepreises? Brauchen wir einen brennenden Mittleren Osten, das nicht mehr geliefert werden kann? Wann glauben Sie, dass auch in der Schweiz Leute sagen, jetzt glaube ich, muss ich ran? Mhm. Was ist der Effekt? Was fehlt?
Ja, also es gibt ja zwei Argumente, welche die Menschen zum Handeln bringen. Einfach das eine ist die Gier, also wenn man irgendwie einfach Geld machen kann, da rennen die Leute und verlieren den Kopf. Oder dann ist es die Angst. Das sind eigentlich die zwei Antriebe, oder? Und das einfach, wenn es die Energie teuer wird, das ist eher im Angstbereich. Ja. Also es hilft uns natürlich, wenn die Leute denken, die Energie geht aus.
Okay, wenn Sie die Menschen damit konfrontieren, das ist nicht so schön. Kann man nicht Menschen anders überzeugen, indem man einfach an ihre Vernunft und ihr Verantwortungsgefühl appelliert?
Ja, wir machen das auf allen Bereichen, oder? Einfach, das ist... Wir verkaufen sehr selten mit wirtschaftlichen Argumenten, einfach weil die sind nicht auf unserer Seite in der heutigen Zeit, mhm. sondern versuchen schon einfach das Gewissen, einfach die Vernunft anzusprechen.
Mhm. Herr Jenny, was ist Ihr Grundmotiv, dass Sie weit mehr tun, als moderne Anlagen zu bauen, die mit Stoffen wie Wasser arbeiten, die mit Sonnenenergie arbeiten und die auch zu verstehen sind, die man überall einbauen kann? Das können Sie einfach vertreiben und können da viel Geld mit verdienen. Aber Sie gehen ja auch hausieren und sprechen über all das, laden Schulklassen ein, machen Kurse, legen sich auch mit den Nachbarn an. Was ist der Antrieb, das zu tun? Der Schweizer hat bei uns hier das Image, dass er jemand ist, der sich zurückhält, seinen Job macht und sich nicht so einmischt. Das ist jetzt bei Ihnen nicht der Fall. Was ist der Antrieb?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also einfach, das überlege ich mir manchmal auch. Warum? Dass man konkret etwas macht. Einfach, das gibt ganz verschiedene Argumente. Also sicher ein Punkt ist, dass ich eigentlich aus einem sehr intakten und auch ganz klar christlich geprägten Elternhaus komme.
Das heißt, Sie übernehmen einfach Verantwortung? Auch für Bereiche, wo andere würden sagen, das geht sich doch gar nichts an.
Ja, also einfach für mich das Zentrale einfach ist, einfach jetzt gerade im Neuen Testament zum Beispiel, einfach das ist die Nächstenliebe.
Und das beziehen Sie auf die zukünftigen Generationen?
Ja, sicher, ja. Mhm.
Kommen Sie, wenn Sie so argumentieren, an Leute ran, die sich sonst keine Gedanken machen?
Ja, manchmal, ja. Also man spricht Leute an, einfach, und andere halt weniger, ja. Mhm.
Wir kommen ja um die Energiewende nicht herum. Früher oder später werden wir sie bekommen.
Ja, sicher, ja.
Glauben Sie, dass Sie das noch erleben werden, dass der entscheidende Hebel im Kopf bei den meisten Menschen umgelegt ist und sie sagen, ja, selbstverständlich sind wir dabei?
Ja, das kann ich Ihnen nicht so direkt sagen. Einfach, für mich ist einfach so, was ich sicher für mich sagen kann, einfach, dass wir uns nach Kräften versucht haben, Mühe zu geben. Mhm. Mehr dürfen Sie nicht erwarten. Wir haben uns Mühe gegeben, einfach, und ich nehme alles. Also einfach, wenn es zum Beispiel aus irgendeinem Grund einfach jetzt jemand käme oder dann einfach sagen würde, einfach, ich wäre bereit, sehr viel Geld zu investieren. Einfach, dann würde ich auch diese Herausforderung annehmen.
Mhm. Herr Jenny, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke.
Und lassen Sie uns jetzt einfach durchs Werk gehen.
Ja.
Herr Jenny, Sie fertigen ja diese großen Tanks hier in der Fabrik von der ersten bis zur letzten Schraube, kann man sagen. Hier ist der Beginn. Hier haben wir die großen Trommeln, hier kommt das Blech auf die Maschine. Was passiert dann?
Sobald das Blech vom Coil abgespult ist, dann wird es auf die richtige Länge zugeschnitten und nachher werden auf dieser Maschine alle Löcher im flachen Blech ausgebrannt.
Das hat man früher gemacht mit einem Schweißbrenner, das passiert heute automatisch. Wie geschieht das?
Ja, also das wird programmiert, einfach entsprechend der Speicherzeichnung. Früher hat man das am runden Speicher gemacht, einfach, und war einfach eine etwas virtuose Handarbeit. Mhm.
Da drüben werden die Bleche gebogen, lassen Sie uns rübergehen.
Ja.
Diese ganzen Fertigungsstraßen, die wir hier jetzt belaufen, ja, und uns anschauen, die haben Sie nicht aus dem Katalog?
Also einfach, wir haben sehr viele Eigenleistungen, also ganze Maschinen, die wir selber gebaut haben, oder dann zumindest einfach auch gekaufte Maschinen einfach in einen funktionierenden Ablauf gebracht.
Das Blech wird jetzt hier so gebogen, dass es ja, sich schließt, und dann muss es ja nur noch zusammengeschweißt werden. Das ist eine Längsnaht. Das geschieht auch maschinell?
Das geschieht dann einfach mit der Längsschweißmaschine. Das ist eine mechanisierte Schweißnaht.
Diese Maschine selber haben Sie auch konstruiert?
Die ist von Grund auf eine Eigenentwicklung und Eigenbau.
Was ist an dieser Maschine, die man ja standardisiert kaufen kann, was ist an dieser Maschine jetzt so speziell, dass Sie sagen, es lohnt sich, die selbst zu entwickeln?
Ja, also speziell ist, dass wir sie rauf und runter lassen können. Einfach die meisten, wo ich gefragt habe, um so etwas zu kaufen, haben mich gefragt, was ist der maximale Durchmesser, den sie schweißen wollten. Und dann haben sie eine so hohe Maschine vorgeschlagen. Und unsere Maschine kann rauf und runter fahren. Also wir können hier Speicher schweißen von Durchmesser etwa 70 cm bis auf Durchmesser etwa 5 m.
Das Entwickeln dieser Maschinen kostet ja auch Arbeitszeit und damit auch Geld. Wie wird das finanziert?
Ja, also einfach finanziert wird das Ganze von Jenny Liegenschaften AG, weil einfach alle die Maschinen, die angeschraubt sind am Gebäude, gehören Jenny Liegenschaften AG. Das heißt, also auch die Krananlagen und einfach alles, was fixiert ist.
Das heißt, Sie mieten quasi von Jenny Liegenschaften die Maschine?
Das ist richtig, ja. Also, oder ohne Jenny Liegenschaften könnten wir uns so große Investitionen gar nicht leisten.
Es ist vielleicht das Geheimnis Ihres Erfolges eben dieser Mix. Eigenentwicklung, Querfinanzierung und das alles eben in einem Familienverbund mit Aktienanteil von außen.
Das ist so, ja.
Diejenigen, die das Geld geben für diese Liegenschaften AG, schauen sich das hier auch mal an, wo das Geld eigentlich hinfließt?
Ja, sicher, ja. Also einfach, wir haben jedes Jahr eine Generalversammlung und das ist eigentlich in der Regel ein Fest.
Die Menschen, die hierher kommen, haben die irgendwas mit Maschinenbau zu tun oder gar nicht?
Einfach unsere Aktionäre. Nein, das sind Leute einfach aus dem durchschnittlichen Volk. Einfach die meisten haben natürlich ein eigenes Gebäude, einfach wo sie auch eine Sonnenheizung bestellen können, weil die meisten dieser Aktionäre sind Kunden von Firma Jenny Energietechnik AG.
Das heißt, sie sind von dem Gesamtkonzept und vor allem von dem, was sie auch predigen, sage ich jetzt einfach mal, auch überzeugt. Es geht nicht nur um die reine Technik, sondern es geht darum, die Wende zu schaffen.
Das trifft sicher für die allermeisten zu.
Herr Jenny, jetzt wird es gleich laut.
Ja, also jetzt wird jetzt ist die Schweißnaht zuerst einmal geheftet worden und jetzt werden die Haften etwas ausgeschliffen, einfach damit dann mit dem Schweißbrenner einfach die ganze Schweißnaht wirklich überall sauber durchgeschweißt werden kann.
Wir haben ja diesen Tank vorhin in mehreren Teilen gesehen und auch das Innenleben schon gesehen. Darauf kommen wir noch mal. Aber das heißt auch die Fertigungsstraße, dass der Tank gedreht werden kann. All das haben Sie selber entwickelt.
Das ist alles Eigenbau, ja.
Dieser Tank, jetzt hier zusammengeschweißt aus vielen Teilen, wird am Ende auf Dichtigkeit kontrolliert. Das geschieht ja auch im eigenen Haus. Dann wird er noch lackiert, sehen wir ganz zum Schluss. Und dann muss er das Gebäude ja auch verlassen. Wie passiert das denn?
Ja, verlassen einfach mit einem LKW, der einfach für diese Größe dann auch zugelassen ist. Wobei ich denke, das geht jetzt noch mit einem normalen Sattelschlepper.
Wie lange braucht es von der ersten bis zur letzten Schraube, bis zu einem Tank der Größe, auch wenn Sie sagen mittlere Größe, ich finde ihn doch ganz imposant, bis der fertig ist?
Ja, also wenn es ganz schnell gehen muss, dann eine Woche. Und sonst, wenn es normal im Ablauf ist, ist er wahrscheinlich so etwas mehr als eine Woche da. Vielleicht 14 Tage.
Der Tank speichert die Energie, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, für ein Mehrfamilienhaus?
Wahrscheinlich, ja. Also einfach, oder weil wir natürlich viele Tanks bauen, kenne ich die jetzt nicht ganz alle auswendig. Aber ich denke, das ist für ein Mehrfamilienhaus.
Können Sie mir sagen, wie viele Tankgrößen, wie viele Tanktypen Sie bauen inzwischen?
Ja, nein, das sind natürlich ganz viele. Also wir bauen einfach etwa 700-800 Speicher im Jahr gesamthaft. Und davon sind der größte Teil individuell speziell hergestellte Speicher.
Aber man muss doch sagen, auch wenn hier sehr viele Maschinen zum Einsatz kommen, allein da das Material so schwer ist, es ist doch noch eine Menge Handarbeit.
Das ist so, ja. Das ist einfach da klar Handarbeit da ist. Wobei die Schweißnähte, einfach die Rundschweißnaht und die Längsschweißnaht, das sind die wichtigsten Schweißnähte, die sind mechanisiert und die Anschlüsse schweißen wir von Hand.
Sie sind auch ein Ausbildungsbetrieb. Können Sie selber die Leute, die Sie brauchen, ausbilden oder müssen Sie sich am Markt auch orientieren und suchen Leute?
Also beides. Aber wir haben einfach in jedem Lehrjahr einfach mindestens einen Apparatebauer. Also das ist früher ein Schlosser. Und dann haben wir noch im kaufmännischen Bereich haben wir auch Lehrlinge.
Ist es schwierig, heutzutage gute Facharbeiter zu bekommen, die das hier beherrschen?
Das ist ein absolutes Problem, ja. Vor allem einfach Leute, die das für längere Zeit machen. Oder wir sehen das, wir haben ja auch noch recht viele Praktikanten. Also einfach, das sind einfach Leute, die eine Fachhochschule machen wollen oder dann auch von der ETH in Zürich. Und dort sieht man natürlich schon, dass das Leute werden, die sollte man eigentlich behalten können.
Okay. Wie sieht es hier mit den Arbeitszeiten aus? Sie haben mir gesagt, es gibt hier, man kann das flexibel selber entscheiden. Man muss im Jahr auf eine gewisse Arbeitszeit kommen und kann das relativ frei entscheiden. Wie geht das bei so einer großen Belegschaft?
Ja, das ist, wir erfassen die Arbeitszeiten mit einer Stempeluhr. Und einfach, wenn man da ist, wird eingestempelt. Wenn man nicht da ist, wird ausgestempelt. Und es gibt einfach den Jahreslohn, gibt es einfach für die reguläre Jahresarbeitszeit. Wenn jetzt jemand weniger arbeitet, dann wird das halt abgezogen. Und wenn er mehr arbeitet, dann wird das entweder als Freizeit ins nächste Jahr übertragen oder mit einem Zuschlag ausgezahlt.
Wie findet das die Belegschaft?
Das wird enorm geschätzt. Einfach, dass sie da eine gewisse Freiheit haben. Also sie können auch unter der Woche etwas länger arbeiten und dafür dann am Freitagnachmittag früher nach Hause. Also vor allem, wenn wir nicht so viel zu tun haben, dann ist eigentlich am Freitag ab Mittag ist niemand mehr da.
Also wer sich um das Klima da draußen kümmert, der muss sich auch um das Klima in der Firma kümmern.
Für mich gehört das zusammen. Ja, also wir können uns nicht für etwas einsetzen, was wir als gut betrachten und dann mit aller Brutalität einfach das Wirtschaftliche durchziehen.
Lassen Sie uns in den nächsten Teil des Raumes gehen. Dort kann man nämlich nochmal in den Tank reinschauen, das Innenleben. Da haben wir bestimmt ein paar Fragen dazu.
Ja, also machen wir uns auf den Weg.
Herr Jenny, die Frage müssen Sie nicht beantworten, aber ist es schon passiert, dass Mitarbeiter vergessen wurden?
Nein, ich glaube, das versuchen wir schon zu vermeiden.
Wer ist denn da im Moment drin und was macht er da?
Also es ist Ferdinand Schneeberger und was er jetzt genau macht, also er kontrolliert irgendetwas, da bin ich jetzt, was ist das Problem?
Noch alles kontrollieren, bevor ich den Speicher zumache.
Ja.
Okay, also er kontrolliert das Innenleben, ob auch alles fachgerecht verbaut wird?
Nein, auf optische Kontrolle, ja.
Was ist denn hier jetzt drin verbaut? Ich sehe das Spiralen. Wie funktioniert das?
Also einfach die Spiralen, das sind Wärmetauscher. Also mit denen wird die Wärme, einfach die Flüssigkeit, die vom Sonnenkollektor kommt, wird dann einfach die Wärme an das Heizungswasser übertragen.
Das läuft also hier durch, so durch, da drin ist das Wasser. Genau. Und so werden die verschiedenen Schichten verschieden aufgeheizt.
Genau, ja. Und das andere aus Chromstahl, das sind integrierte Boiler. Einfach aus denen kommt dann schlussendlich das warme Wasser.
Und das haben Sie alles selber entwickelt?
Also das sind einfach Ideen, die Firma Jenny sicher perfektioniert hat und mit denen wir bekannt wurden.
Das heißt, hier fehlt jetzt noch der Boden, wenn das alles inspiziert wurde?
Ja.
Und dann wird das Ganze noch auf Druck überprüft und gestrichen?
Ja, und vor allem kommen dann noch die Anschlüsse außen dran, oder? Also als nächster Teil wird dieser Deckel aufgeschweißt.
Das ist der Boden, ne? Wenn ich das nicht erkenne.
Also auf diesem Teil steht dann der ganze Speicher und hier kommt dann die Rundschweißnaht.
Dann wird das Ganze aufgestellt. Gegen Rost gestrichen und isoliert.
Ja, das ist unterschiedlich. Einfach, dass wir Speicher hier isolieren. Es gibt aber auch viele Kunden, die machen das an Ort und Stelle selber.
Okay. Das heißt, die Isolierung wird in der Regel nicht mittransportiert, sondern vor Ort erstmal montiert und isoliert.
Ja, auch das ist unterschiedlich. Also einfach, ich weiß jetzt nicht, wie das bei diesem Speicher ist, aber einfach. An sich ist das eigentlich günstiger, wenn wir das in der Werkstatt machen, wenn das aus Transportgründen geht.
Erstaunlich ist etwas, was ich vorher nicht so verstanden hatte, aber jetzt ist es mir klar, dass diese Speicher eben nicht liegen, um Wärme zu speichern, sondern sie stehen eben. Ja, dadurch haben wir durch die Höhe unterschiedliche Schichten.
Genau,
das ist nur so möglich.
Das ist nur so möglich. Das ist Voraussetzung. Einfach, wenn wir eine saisonale Speicherung wollen und eine saisonale Temperaturschichtung, brauchen wir eine Speicherhöhe von etwa 4-5 Meter aufwärts.
Wie lange haben Sie gebraucht, um das so klar zu verstehen?
Ja, es ist so, wenn ich alte Publikationen von Firma Jenny anschaue, haben wir eigentlich das schon sehr früh gewusst. Aber die Konsequenz, indem man es wirklich dauernd anwendet,
Das ist nicht von Anfang an so gewesen.
Aber wenn Sie sich daran erinnern, wie wir früher Bassins aufgeheizt haben, einfach einen Gartenschlauch auf der Terrasse ausgelegt, Der wurde warm und damit hat man warmes Wasser erzeugt. Im Grunde ist das diese simple Technik professionalisiert.
Das ist genau das Gleiche, ja.
Herr Jenny, Swiss Solar Tank, so sieht ein solcher Tank aus, mit den ganzen Anschlüssen, das Innenleben, auf Druck geprüft und dann gegen Rost gestrichen, der hier liegt, um Abtransport oder noch isoliert wird. Hier ist das bereits isolierte Modell, alles etwas individuell gefertigt, je nach dem Bedarf. Draußen auch schon die ganzen Anlagen dran. Wo geht das hin?
Also das geht nach Buch am Irchel. Das ist einfach auch eine Überbauung, wo da sind mehrere Häuser. Einfach Gebäude, einfach für die machen wir nicht nur den Speicher, sondern eben auch die Isolation. Wir bauen die Armaturen und vor allem auch die Steuerung auf. Und einfach der Installateur kann dann von hier aus einfach anschließen. Mhm. Also ist eigentlich das ganze System, das ist eigentlich am Speicher bereits gegeben.
Wir können ja heute hier durch die Halle durchlaufen, das ist jetzt nicht immer so. Wir haben auch Fotos gesehen, wo hier alles voll steht, die Sattelschlepper, das Zeug rausfahren. Warum diese saisonalen Schwankungen? Womit hat das zu tun?
Ja, das ist einfach eine normale Bauwirtschaft. Oder? Also einfach im Frühling sind eher die Neubauten mit größeren Speichern, die einfach in die Baustelle hineinkommen. Und im Herbst haben wir dann eher die kleineren Speicher und vor allem auch die Platzschweißungen. Also Speicher, die wir an Ort und Stelle im Haus zusammenschweißen.
Erlebt denn diese Technik, der Solartank, erlebt das gerade einen Boom oder gab es schon stärkere Jahre?
Nein, es gab deutlich stärkere Jahre. Also einfach die Zeit von 2008 bis 2010, das war unsere beste Zeit. Und seitdem her haben wir eigentlich eher eine Stagnation.
Womit hat das zu tun?
Das hat mit dem Ölpreis und der Verfügbarkeit des Öls zu tun. Einfach weil 2008 bis 2010 haben die Menschen Angst gehabt, das Öl könnte ausgehen. Und das macht die natürlich zum Handeln. Mhm.
Das Öl geht irgendwann aus und das Öl wird in jedem Fall teurer, weil auch wenn es knapper wird, kann man damit ja mehr Geld verdienen. Wann verstehen Menschen, dass dieser Wandel, dass der auch Zeit braucht? Also wenn dann übermorgen die ganze Schweiz solche Solartanks möchte, dann klappt das ja auch nicht.
Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen einfach dann unsere Energieversorgung umstellen. Oder? Und da kann man einfach Aufklärungsarbeit betreiben, so viel man kann.
Sie haben rund 20.000 Solartanks weltweit verkauft. Wie viele davon sind in der Schweiz?
Wahrscheinlich etwa die Hälfte.
Das heißt, das ist der größte Markt?
Schweiz ist für uns schon der größte Markt.
Und dann kommt wahrscheinlich auch Deutschland?
Nachher kommt Deutschland und nachher haben wir einfach einzelne überall.
Ein Tank, haben Sie mir gesagt, ist sogar nach Nordkorea geliefert worden.
Jawohl. Ja, das war ganz speziell. Die haben den abgeholt. Ja.
Hier im Berg oder was?
Ja, da wurde. Also, die haben noch andere Sachen eingekauft. Mhm. Einfach. Und da stand bei uns ein Container. Und da wurde dann einfach alles Material in den Container gefüllt. Mhm. Und dann war ich eigentlich der Meinung, dass der mit Seefracht nach Nordkorea geht. Und als ich dann den Chauffeur gefragt habe, wohin das er fahren müsse, hat er gesagt, nach Moskau.
Okay.
Da habe ich dann gewusst, er geht per transsibirische Eisenbahn.
Dorthin, nach Nordkorea. Das ist eben hier das Werk, in dem diese großen Tanks gefertigt werden. Aber ich möchte mit Ihnen jetzt nochmal an den Ort, den Beginn all dessen zurückkehren. Nämlich direkt vor dem Gebäude steht das Originalgebäude, was Sie zum ersten Mal mit dieser Technik ausgerüstet haben. Auch die entsprechenden Paneele auf dem Dach, in dem immer noch Ihr Bruder wohnt. Und da gibt es auch ein Haus, da steht Sonnenhaus dran und da ist draußen noch eine Sonnenuhr. Ich glaube, das sollten wir noch sehen, weil das ist das Interessante. Ich kenne das eigentlich sonst nur von Moto Guzzi, die immer noch im alten Werk fertigen.
Ja.
Hängen Sie am Standort? Sie hätten ja theoretisch auch in einen großen Industriepark ausweichen können.
Also wir hängen schon am Standort, oder? Und wir sind hier hingekommen, weil die Stadt Burgdorf war die einzige, die uns ernst genommen hat. Also ich habe auch andere Grundstücke angeschaut und die wollten mir die nicht verkaufen, weil sie einfach gesagt haben, ja, aus ihnen wird sowieso nichts. Burgdorf war das möglich. Und dann hatten wir hier sechsmal in Folge das Glück, ein Nachbargrundstück zu erwerben. Also immer zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wo wir das überhaupt finanzieren konnten, haben wir wieder ein Nachbargrundstück erhalten und dann unmittelbar zu bauen begonnen.
Wenn man sich Ihre Erfolgsgeschichte anschaut, die kann man ja wirklich, die ist ja da, Sie sind ja ein Solarpionier, dann würde ich sagen, da haben wir ein Drittel Können, ein Drittel Hartnäckigkeit und ein Drittel Glück. Würden Sie es auch so sehen?
Das hat sicher alle Komponenten.
Würden Sie diesen Weg nochmal gehen?
Ich denke schon, ja.
Das würden Sie anders machen?
Das weiß ich nicht. Weil ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir haben.
Okay, vielen Dank. Dann lassen Sie uns rausgehen. Mhm. Wir sind jetzt hier an dem Ort, an dem alles angefangen hat. Sie können mal beschreiben, hier hinten, glaube ich, das Haus, in dem Ihr Bruder noch wohnt, wo Sie zum ersten Mal gesagt haben, wir wollen ein Haus komplett mit so einem Solartank beheizen, das ganze Jahr über. Ist gelungen damals?
Das hat voll funktioniert, ja. Da haben wir am Ende des ersten Winters auch ein Schwimmbad aufgestellt und dann gebadet mit der Wärme vom vorherigen Sommer.
Sie verstehen was von PR.
Und das Bild ging dann um die Welt. Mhm.
Hier sehen wir eben die Sonnenuhr, jene Energietechnik. Das Haus kam dann auch relativ dazu, wurde aufgestockt. Auch dieses Haus war früher kleiner, ist aufgestockt worden. Und da drüben sehen wir auch Wohnungen, Mehrfamilienhäuser, die auch bewohnt werden, die natürlich mit dieser Technik versorgt werden. Hätten Sie mit diesem Riesenerfolg gerechnet?
Ich habe da nicht so viel gerechnet.
Sie haben es einfach gemacht?
Ja.
Wie geht man eigentlich damit um, dass ja nichts schiefgehen darf? Ist ja auch ein Risiko. Kann man sich auch ruinieren?
Ja, also... Für mich ist einfach eine Grunddevise ist einfach spektakuläre Ziele mit ganz konservativen Mitteln.
Herr Jenny, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, Josef Jenny, Energietechnik, ein Solarpionier, der sagt, also die Wende muss jetzt stattfinden. Wer verstanden hat und nicht handelt, hat nicht verstanden. Und vor allem sollte man sich bei der Solarenergie vor allem auf die Wärme konzentrieren und erst dann auf den Strom. Das Konzept geht auf, es muss nur schneller umgesetzt werden und man sollte nicht darauf warten, dass der Benzinpreis weiterhin explodiert und das Öl zur Neige geht und weiter Ressourcenkriege geführt werden, sondern man sollte jetzt in die Verantwortung gehen. Das ist Ihre Botschaft?
Das ist ganz genau richtig, ja. Wir müssen handeln, solange wir noch können.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Lassen Sie uns in die Sonne gehen.
Ja,